Willkommen bei Hör mal Handwerk, dem Podcast der Handwerkskammer Dortmund. Bei uns steht das Handwerk mit seinen Macherinnen und Machern im Mittelpunkt. Wir reden keinen Stuss, sondern Klartext. Viel Spaß beim Zuhören.
Tag Leute, mein Name ist Lina und ich habe heute Maren Kogge hier. Hi Maren.
Hallo, ich freue mich hier zu sein.
Schön, dass du da bist, zu unserer finalen Folge in dieser Staffel tatsächlich. Maren, du bist Kirchenmalermeisterin und hast deinen eigenen Betrieb, warst letztes Jahr Miss Handwerk und unterstützt die Initiative Buntes Handwerk. Darüber sprechen wir gleich nochmal. Erstmal gibt es ein kleines Kennenlernspiel mit 5 Fragen. Bock drauf?
Ja, let's go.
Damit wir dich besser kennenlernen können, einfach kurz und das, was dir in den Sinn kommt, eben kurz raushauen, ja?
Ich bin gespannt.
Das Spiel heißt Das bin ich. Die erste Frage ist, Maren, was machst du eigentlich?
Also ich bin Kirchenmalermeisterin. Ich bin seit 12 Jahren im Handwerk zu Hause. Ich habe eine Ausbildung gemacht als Maler und Lackiererin in der Fachrichtung Kirchenmalerei und Denkmalpflege. Hat der ein oder andere vielleicht noch nicht gehört. Und dann habe ich 2 Gesellenjahre drangehängt, meinen Meisterinnentitel. Und seit 6 Jahren bin ich jetzt selbstständig und habe mein eigenes Unternehmen im Chiemgau.
Okay, das beantwortet eigentlich schon die Frage, wie lange bist du schon auf der Maloche? 12 Jahre, richtig?
Ja.
Wie lange hast du den Betrieb schon?
Dann gehen 6 Jahre.
6 Jahre. Was liebst du an deinem Job?
Also für mich ist natürlich immer wieder dieses Faszinierende, wenn ich in der Kirche, in eine Burg oder in ein Schloss komme, dass ich natürlich denke, wow, da darf ich jetzt Hand anlegen, wo schon so lange niemand mehr dran war. Das erfüllt mich mit unglaublich viel Ehrfurcht, Respekt. Und ich habe auch immer wieder so ein Bauchkribbeln und eine Gänsehaut, dass ich da ran darf. Egal, ob das jetzt ein Stuck nachziehen, eine Freske wieder restaurieren oder was auch immer. Es ist einfach ein unglaublich erfüllender und sinnstiftender Beruf.
Was war das Krasseste, was du in deinem Job schon mal gemacht hast?
Oh, das ist schwierig. Also letztes Jahr hatte ich eine unglaublich alte Kirche von 1034. Wenn man sich das mal überlegt, wie lange das schon steht, dann denkt man sich, wow, das ist schon wirklich immens. Und einfach selbst zu wissen, dass ich Kunst und Kultur gut erhalte, das ist schon was Besonderes. Aber meine allerschönste Baustelle war auf jeden Fall im Schloss Herrn Chiemsee. Ich glaube, das ist so der Tourismus-Spot im Chiemgau. Und ja, ich war auf einer Berufsinfomesse letztens und da habe ich gemerkt, dass ein Mädchen sich für unseren Stand interessiert hat und der Vater hat sie einfach nur an unserem Stand vorbeigeschoben und hat gesagt, du machst mal was Gescheites.
Oh.
Und dann bin ich zu ihm hingegangen und habe gesagt, gehen Sie davon aus, dass ich nichts Gescheites mache? Ich bin Kirchenmalermeisterin. Ich erhalte diese Kunst und dieses Kulturgut. Und wenn Sie das nächste Mal im Schloss Herrn Chiemsee sind und Sie gucken nach oben und schauen sich zum Beispiel die Engel an, die da oben hängen und Ihnen fällt davon nichts auf den Kopf, dann fragen Sie mal, wieso, weil das ist mein Job.
Boah, das war aber ein Mic-Drop-Moment, oder? Letzte Frage, was ist dein bescheuertes Vorurteil gegenüber Handwerkerinnen und Handwerkern?
Wir haben keinen Bierbau, uns hängt hinten nicht das Bauarbeiterdekolleté raus und ich kaufe mir auch nie morgens in der Tanke in Underberg. Also ja, ich würde sagen, das ist es.
Das war sehr bildlich gesprochen. Das war es auch schon mit Das bin ich. Wir steigen eigentlich direkt rein zu deinem Beruf, Kirchenmalermeisterin. Maren, wie bist du überhaupt darauf gekommen? War das immer dein Berufswunsch oder bist du da irgendwie, sag ich mal, quer eingestiegen? Hattest du eigentlich einen anderen Wunsch früher?
Ich war auf einer Schule für Medien- und Gestaltungstechnik. Es war die Zeit, in der alle irgendwas mit Medien machen wollten. Und ich wusste nach dem Abi, ich möchte unbedingt nicht nochmal in der Uni sitzen. Ich habe Lust, wirklich Hand anzulegen und was Praktisches zu machen. Und dann habe ich geguckt, was gibt es denn so für Handwerksberufe? Und dann habe ich mich beworben als Steinmetzin, als Bühnenmalerin, als Bühnenplastikerin und als Holzbildhauerin. Und dann war ich auch echt immer wieder an Theatern als Bühnenmalerin und Bühnenplastikerin. Auf einen Platz kommen so zwischen 150 bis 350 BewerberInnen. Es ist echt ein hartes Auswahlverfahren. Ich war fast in jedem Bundesland in einem großen Theater unter den letzten 10, unter den letzten 3. Es hat nicht geklappt. Und dann dachte ich mir, okay, was gibt's denn für artverwandte Berufe zur Bühnenmalerin? Und um was geht's mir denn konkret in diesem Beruf? Ja, irgendwie Illusionen zu schaffen, Menschen in eine Welt zu entführen. Und dann hat mich irgendjemand auf den Beruf gehasst, schon mal von Kirchenmalerin gehört. Und ich so, nee. Und als ich mich dann damit näher beschäftigt habe, was da auch für Imitationstechniken wie Maserierung, Marmorierung, Brokatmalerei etc., dann dachte ich mir, das klingt echt richtig gut. Und dann habe ich mehrere Praktika gemacht und die meisten Kirchenmalerbetriebe sind in Bayern angesiedelt. Wir haben da natürlich auch eine große Dichte an Denkmälern und so ist es dann gekommen, dass ich die Ausbildung begonnen habe.
Spannender Werdegang, muss ich sagen. Spannende, ja, Herführung sozusagen zu deinem Job. Was sind denn deine Aufgaben speziell? Also wie kann man sich deinen Arbeitsalltag vorstellen als Kirchenmalermeisterin?
Also als erstes ist immer wir arbeiten nicht nur in Kirchen, das finde ich immer so ein bisschen, es beschreibt unseren Beruf nicht komplett, sondern ich habe es eben schon erwähnt, also wir arbeiten in Burgen, in Schlössern, denkmalgeschützte Gebäude, denkmalgeschützte Fassaden. Manchmal ist es auch nur ein Ensembleschutz, dass nur die äußere Hülle der Fassade unter Denkmalschutz steht. Vorangeht immer eine Befunduntersuchung. Das wird meistens extern von einem Restaurator, einer Restauratorin gemacht. Das heißt, man trägt mit einem Skalpell einzelne Schichten von der Fassung, also von der Farbfassung ab. Und so kann man dann sehen, wie es über die Jahrhunderte hinweg, was für Anstriche waren da drauf. Mm. Und ich sag mal so, in letzter Zeit ist es meistens so, dass man sich für die letzte Farbfassung oder für die allererste Farbfassung, die jemals da war, entscheidet. Und das wird dann vom Denkmalamt festgelegt. Wie soll der Look wieder ausschauen? Und dann kommen wir KirchenmalerInnen ins Spiel und dann setzen wir das Ganze um.
Finde ich sehr spannend. Also ich glaube, das ist auch für einen selbst sehr schön, wenn man sieht, was man tatsächlich gemacht hat. Was halt im Handwerk so schön ist, dass du am Ende des Tages siehst, was du getan hast und einfach stolz drauf sein kannst.
Ja, es fühlt sich jedes Mal so an, als ob man so einen kleinen Fingerabdruck von sich schon da lässt.
Ja,
und
schön
ich kann
gesagt.
Ich kann dir auch sagen, das ist auch so ein kleines Ritual, dass man, wenn man eine Kirche restauriert, dass man eine kleine Botschaft für den Nächsten da lässt. Also man sagt normalerweise so im 30-Jahres-Turnus werden wieder Gelder freigegeben. Mhm. Und wenn du zum Beispiel Säulen hast, dann bist du ja unten, wenn du dort drin bist, kannst du ja nicht oben auf die Säule draufschauen. Mhm. Und da werden oft Initialien oder eine kleine Botschaft hingeschrieben, wer zuletzt dort restauriert hat. Und ganz klassisch ist zum Beispiel ein Schraubglas, ein Marmeladenglas irgendwo am Hochaltar, wo dann zum Beispiel ein Zeitungsartikel drin ist. Und das wird auch weitergeführt. Also da sind
verrückt.
Dann, also oder manchmal auch ein kleiner Gegenstand, eine kleine Grußbotschaft, was auch immer. Also das ist immer ganz spannend, was wir da auch für Dinge finden von unseren VorgängerInnen.
Was ist denn der Unterschied von der Ausbildung zum Meister?
Also in der Meisterschule wird natürlich nochmal das Wissen total vertieft. Das heißt, wenn wir es jetzt gerade eben von dem kunstgeschichtlichen Part hatten, da kann ich nicht mehr nur Barock von Gotik unterscheiden, sondern ich muss die Frühe, die Hochphase und die Spätphase erkennen. Und das sind natürlich manchmal kleine Nuancen, die das voneinander differenziert. Und man geht nochmal viel genauer darauf ein, wie ich Figuren fasse. Also was ja immer total schwierig ist, ist der Inkarnatton, also der Hautton von einer Figur, wie der aufgebaut wird, dass man praktisch, ne, also so eine Haut, die schillert ja auch in verschiedenen Farben und hat auch irgendwie so einen grünen Unterton. Mhm. Und in wie vielen Schichten man ein gutes Inkarnat aufbaut, damit es am Ende wirklich fleischig und echt ausschaut, bis hin zu, wie male ich Augen richtig mit einem schönen Augenblitzer. Also da geht man nochmal ganz gezielt darauf ein. Wir haben keine Ahnung, wie viel Gipsabgüsse gemacht von Figuren und haben immer wieder Gesichter gefasst. Ja.
Brauchtest du den Meister, um selbstständig zu werden oder wolltest du immer selbstständig sein, dass du gesagt hast, so, ich habe die Ausbildung jetzt, ich mache jetzt auch den Meister und danach habe ich meinen Betrieb?
Nee, das war vorher überhaupt gar nicht mein Plan. Ich habe die Lehre gemacht, 2 Gesellenjahre und dann dachte ich so, jetzt wäre es echt mal an der Zeit, mein Wissen noch zu vertiefen. Und ich habe mich riesig darauf gefreut auf die Schule, weil ich war so eine richtige Streberin. Also mich hat abends um 9 Uhr echt der Hausmeister aus der Meisterschule rausgekehrt, weil ich gedacht habe, wenn ich schon ein Jahr nochmal zur Schule gehe, dann möchte ich alles mitnehmen und so viel Wissen aufsaugen, wie geht und so viel ausprobieren, wie geht, weil die Zeit habe ich nie wieder. Und in der Meisterschule hat man ja auch immer wieder Kurse, in denen man zum Beispiel fiktiv eine Firma gründet, eine Visitenkarte erstellt etc., sich ein Logo überlegt und ich hatte einen guten Kollegen und Freund, den ich dort kennengelernt habe. Und mit dem habe ich so ein bisschen rumgesponnen. Wie könnte unsere Firma ausschauen? Und das ist so gewachsen in dem Jahr, dass wir am Ende von der Meisterschule gesagt haben, wie wäre es, wollen wir nicht einfach eine Firma gründen? Mhm. Und dann haben wir es gemacht.
Ach, zusammen dann?
Ja.
Ach, ja. Verrückt. Ja, das ist ja schön.
Ja, ich habe in einer ganz anderen Ecke meine Lehre gemacht. Mhm. Aber man geht dann ja, wenn man sich selbstständig macht, geht man nicht dahin, wo sein Lehrherr war. Das macht man dann ja irgendwie auch nicht, um die Kirchen sich dann auf die gleichen Kirchen sich zu bewerben. Und ja, mein damaliger Kollege Max kommt aus dem Chiemgau und dann dachte ich mir, das ist mal eine ganz andere Ecke. Mhm. Und dann bin ich in Chiemgau gezogen.
Ach, schön. Ja. Welchen Handwerksberuf würdest du ausüben, wenn du jetzt noch die Chance hättest, nochmal sozusagen von Anfang an das Ganze zu machen?
Ich glaube, dann würde ich Bühnenmalerin werden.
Warum?
Ich würde es nochmal probieren. Also Theater hat mich schon immer fasziniert und ich habe das sehr, sehr genossen, auch die Zeiten, als ich in den Malsälen gearbeitet habe, weil du malst ja im Stehen, die Prospekte sind auf dem Boden aufgespannt und du hast wie eine Verlängerung, einen Malstock sozusagen, wo vorne ein Pinsel dran ist, und hatte für mich auch immer eine ganz besondere Faszination, dort zu arbeiten. Ja.
Wie ist denn, wenn du jetzt an die Zeit zurückdenkst, sozusagen dein erstes Gemälde oder deine erste Restaurierung, wie waren die Emotionen, als du dein Kunstwerk das erste Mal sozusagen an seinem Platz auch wieder gesehen hast? So fertig.
Also ich war überhaupt, als ich das erste Mal an der Figur arbeiten durfte, habe ich echt meinen Chef gefragt. Also ich war super aufgeregt, weil du denkst ja auch, wenn ich jetzt irgendwas falsch mache. Mhm. Und hat immer gesagt, ich habe ein Auge drauf. Und es war so schön, als ich gemerkt habe, dass er so ein Vertrauen zu mir hat, dass ich das machen durfte und natürlich immer mir zur Hilfe zur Seite stand. Mhm. Aber als ich die dann ausgeliefert habe und wie du sagst, dann wieder an den Platz montiert habe und wieder auf dem Altar drapiert habe, das ist schon irgendwie, ja, wirklich was ganz Besonderes, weil du denkst, wow, das habe ich jetzt gemacht. Also ja, und natürlich auch die Gemeinde, die Menschen, die dann in die Kirche gehen, sich ja auch freuen, dass diese Figur wieder an ihrem Platz ist und wieder ein alter Schatz in neuem Glanz erstrahlt. Mhm.
Ich kann mir vorstellen, dass sich Hörerinnen und Hörer jetzt vielleicht denken, okay, Kirchenmalermeisterin, da ist man wahrscheinlich super religiös. Ist man das? Muss man das sein? Kann man das nicht einfach machen, weil man es schön findet?
Also einen religiösen Background braucht man überhaupt gar nicht. Da geht es ja wirklich darum, dass man sich für Kunst und für Kultur interessiert. Mhm. Ja? Und das ist mal die Grundvoraussetzung. Und dass man eine Affinität hat zum Zeichnen und für Farben, das ist die Grundvoraussetzung, dass man begeistert ist von alten Dingen, von alten Schätzen. Ja.
Also kann jeder machen, der Kunst liebt. Hast du eine besondere Geschichte erlebt in deiner Zeit als Kirchenmalerin?
Eine besondere Geschichte. Ich glaube, generell ist es immer wieder so dieser Moment, dass wenn du in der Kirche arbeitest, wir haben dann auch selten das Radio laufen oder wenn dann nur ganz leise, dass man immer in so einen meditativen Zustand kommt. Also jede Kirche ist auch an einem Ort gebaut, die ein Kraftort ist. Und wenn du da reingehst, das hast du ja sicherlich auch, wenn du eine Kirche besuchst, man hat immer so einen besinnlichen Moment, dass man so bei sich ist. Und das weiß ich noch ganz genau, als ich das erste Mal dann alleine in der Kirche gearbeitet habe und diesen riesen Raum für mich hatte und retuschiert habe und habe einfach gemerkt, was es auch mit mir macht, dass ich in so einen ganz meditativen Zustand komme und ganz bei mir bin. Und ja, das ist was Besonderes.
Das ist super spannend. Also der Beruf, ich würde jetzt noch länger mit dir reden. Das ist echt, ich habe noch so viele Fragen offen eigentlich. Aber du bist unter anderem auch hier, weil wir jetzt am 6. März den Foto Award mit dem Thema Diversity hatten. Und wir hatten dich dazu auch eingeladen, dass du doch gerne gemeinsam mit deinem Kollegen Joscha was dazu erzählst zu der Initiative Buntes Handwerk, wo du auch ein sehr, sehr, sehr wichtiger Part bist. Maren, erzähl doch mal unseren Hörerinnen und Hörern, was ist denn eigentlich Buntes Handwerk?
Also ich wurde im letzten Jahr im März zum Miss Handwerk 2023 gewählt. Und für mich war ganz klar, das bedeutet für mich nicht nur Titel und Schärpe tragen, sondern vor allem Verantwortung dafür, dass sich was verändert. Ich habe gesagt, ich nehme daran nicht teil, um einfach nur auf irgendwelchen Foto- und Presseterminen zu sein, sondern ich habe auch eine Message. Und ich habe von vornherein gesagt, mir wäre das zu platt und zu eindimensional, mich nur für Frauen im Handwerk stark zu machen, weil es ist obvious, ich bin eine Frau, die im Handwerk steht, aber es gibt so viele Menschen, die einfach nicht gesehen werden, die keine Stimme bekommen. Und dann habe ich gesagt, ich möchte da was machen und habe dem Kind einen Namen gegeben und habe gesagt, das wird die Initiative Buntes Handwerk. Und auch im Vorfeld von der Wahl gab es aber immer wieder Menschen, die mir versucht haben, Angst zu machen, die mir gesagt haben, Mensch, als Kirchenmalermeisterin, bist du sicher, dass du noch Aufträge generierst? Ob das nicht für dich dünnes Eis bedeuten könnte, wenn du dich für Vielfalt im Handwerk stark machst? Ja, ich habe dann Joscha angerufen und ein guter Freund von mir, mit dem ich auch gemeinsam im Format Guidos Deko Queen auf Vox arbeite. Und Er hat dann zu mir gesagt, Maren, wenn das so sehr zwickt, dass die Menschen dir schon drohen und dir versuchen, Angst zu machen, überleg mal, wie viele Menschen das machen. Menschen klein halten, Angst machen, damit sie eben ihre Stimme nicht erheben. Wenn es so zwickt, dann sind wir da genau richtig und dann sollten wir das tun. Und Joscha und ich hatten die Idee und haben gesagt, was könnten wir machen? Wo könnten wir ansetzen, um was Cooles, um eine Benchmark fürs Handwerk zu setzen? Und dann haben wir gesagt, komm, wir werden auf dem Christopher Street Day in Köln, also nicht irgendeine Parade, sondern die größte Parade Europas mit 1,4 Millionen Menschen. Boah. Wir werden dort einen Truck haben.
Ja.
Und jetzt sind wir ja HandwerkerInnen. Das heißt, wir haben gesagt, wir wollen jetzt nicht einfach nur einen Wagen buchen, sondern wir wollen den Rohling sozusagen haben und wollen den selber bauen.
Mhm.
Und wir hatten eine Autobahnunterführung und in der haben wir diesen Truck stehen gehabt und haben 3 Tage lang daran gebaut. Joscha hat seine Handwerksbubble bemüht. Ich meine, wir haben extrem viele Leute aus ganz Deutschland zusammengesucht mit verschiedenen Kompetenzen. Wir hatten RaumausstatterInnen, eine Bühnenplastikerin, SchreinerInnen aus dem Elektro- und Holzverarbeitengewerk. Mhm. Und dann haben wir eine Holzlattenkonstruktion gebaut, die Banner aufgespannt, eine Bar gebaut, ein DJ-Pult gebaut etc. Also man sollte wirklich sehen, wie viel Liebe auch in jedem Detail von diesem Truck steckt. Und ja, haben das Ganze über Instagram, über buntes.handwerk beworben und haben gesagt, wer Lust hat, wer Bock hat, dabei zu sein, der soll sich melden. Und am Ende waren wir ja knapp 70 Leute auf dem Truck und 70 in der Fußgruppe und wirklich aus verschiedensten Bundesländern, aus den verschiedensten Gewerken, weil wir immer gesagt haben, diese Vielfalt von den Berufen, die wir haben, mit den knapp 130 bis 140 Berufen, das sind ja nicht nur die Berufe, die vielfältig sind. Das sind die Menschen, die im Handwerk arbeiten und denen wollen wir eine Plattform geben. Und es wird einfach Zeit, dass wir dem Handwerk den Staub runterpusten und ein bisschen Glitzer drüber streuen.
Schön gesagt. Wie kam es denn dann zu dem Namen Buntes Handwerk?
Ja, ich habe gesagt, also natürlich, ich habe den Hintergrund, ne, als Kirchenmalerin, dass es bei mir sowieso immer um Farbe geht, aber für mich bedeutet bunt ja noch viel mehr. Es bedeutet ja irgendwie genau diese Diversität, diese Vielfalt, die ja bereits in unserer DNA steckt. Und das bedeutet für mich bunt. Das bedeutet für mich, dass ich mit Menschen ins Gespräch kommen muss, ohne mich von Oberflächlichkeiten blenden zu lassen und dass man offen, neugierig ist, um all die Farben, die diese Welt hat und die Menschen zu sehen, zu begreifen, ja.
Eine wirklich sehr schöne Bedeutung. Wie viele Mitglieder habt ihr aktuell?
Wir haben knapp 2000 Follower auf Instagram und wir haben einen Gruppenchat mit knapp 100 Leuten, ja.
Plant ihr jetzt noch irgendwas oder beziehungsweise in näherer Zukunft, was kann man sich da vorstellen, was ihr da noch raushaut?
Ja, halte ich fest. Wir sind aktuell gerade in der Vereinsgründung. Wir haben unsere Satzung schon eingereicht. Und ja, schon ganz bald kann man auch aktiv Mitglied werden bei uns im Verein. Und wir sind natürlich, wir wollen es nicht nur auf den CSD reduzieren. Aber das allererste, was wir gesagt haben, okay, wir waren jetzt in Köln. Alle denken irgendwie, wir sind nur HandwerkerInnen aus Köln. Nein, wir sind ja aus ganz Deutschland. Deshalb dachten wir uns, jetzt hauen wir erstmal eine große CSD-Tour raus. Und wir werden dieses Jahr in München, in Köln, in Berlin und in Hamburg sein.
Wow. Krass.
Wir haben uns gedacht, das, was wir letztes Jahr gemacht haben, war schon krass. Wir machen es noch krasser. Und aber nicht nur das, also wir wollen nicht nur darauf reduziert werden, sondern wir hatten zum Beispiel letztes Jahr ein Projekt, wo wir in Ruanda waren. Dort haben wir ein Kinder- und Jugendzentrum renoviert. Da waren 10 Leute vom Bunten Handwerk knapp dabei. Also auch da wollen wir schauen auf Ethnizitäten, wie können wir andere Menschen unterstützen mit unserem Handwerk. Dann werden wir Diversity-Workshops geben, einfach auch um Betriebe und Mitarbeitende zu beraten. Was können sie für weiche Faktoren verändern, um ihren Betrieb zu einem Ort zu machen, an dem alle sicher und willkommen sind. Für mich gab es einfach noch nie diese Grenzen. Meine Werkstatttüren waren schon immer auf für alle. Und erst als ich dann gemerkt habe, ich beschäftige einfach jeden, weil mir geht es um die Qualifikation und um die Leidenschaft, habe ich erst gemerkt, ich habe diese Barrieren gar nicht im Kopf, aber die Gesellschaft hat sie noch. Und ich erinnere mich zum Beispiel daran, an meinen ersten Mitarbeiter aus Mali, den habe ich auf eine Baustelle geschickt zum Fassadestreichen. Ich habe gesagt, ich komme in einer Stunde hinterher. Und als ich dort ankam, war die Polizei schon vor Ort und hat seine Personalien aufgenommen. Und ich habe gefragt, wieso? Und die Nachbarin hatte die Polizei gerufen, weil sie einen Schwarzen gesehen hat, der in ihrem Garten rumgemacht hat.
Oh Gott.
Und ich habe gedacht, was hat er denn getan? Hat er zufällig eine Malerwalze in der Hand gehabt und hat die Fassade gestrichen? Ja, aber sie fühlte sich einfach dadurch bedroht. Aber anstatt sie ihn einfach gefragt hätte, wo kommst du her, was machst du hier, hat man lieber erstmal die Polizei gerufen. Und immer wieder gibt es so Geschichten, wo ich mich frage, wie kann das sein? Warum findet das noch statt? Wie können wir das verändern und wie können wir einfach weiche Faktoren ändern?
Was ist denn für dich Diversity bzw. Vielfalt?
Es bedeutet für mich einfach einen bunten Querschnitt der Gesellschaft und zu begreifen, dass wenn wir immer wieder über Fachkräftemangel sprechen, vor allem in dieser Hinsicht, muss ich sagen, bin ich tierisch gelangweilt davon, weil ich mich einfach frage, immer wieder reden wir über Fachkräftemangel, über Nachwuchsmangel. Aber die Geschichten, die uns bei Buntes Handwerk erreichen, von Menschen, die ins Handwerk wollen, da merken wir, da sind einfach Hürden da.
Schön, dass es Leute gibt, die wie du sich dafür einsetzen, dass Blickwinkel geändert werden. Was mich auch zu der weiteren Frage führt, findest du oder wie weit, denkst du, hat sich das Handwerk in den Jahren vielleicht in diese Richtung geöffnet?
Naja, ich muss sagen, für mich war es ein absoluter Gamechanger, bei euch zum Diversity Photo Award eingeladen zu sein. Das erste Mal, dass eine Handwerkskammer überhaupt diese Vielfalt im Handwerk sichtbar machen möchte, damit nach außen geht. Und mit Sicherheit gibt es auch Menschen, die euch dafür kritisieren. Mhm. Aber ich finde, es ist so wegweisend. Es ist so eine Chance und ich finde es ganz, ganz, ganz toll.
Die Veranstaltung hat uns auch, als wir jetzt drüber geredet haben mit dem Team, hat uns gezeigt, wie schön das eigentlich ist, dass es so viele verschiedene Welten gibt, ne? Es haben sich viele Leute unterhalten und viele Blickwinkel wurden vielleicht auch geändert. Und es war schön, dass vielleicht Blickwinkel, die so verfestigt waren, vielleicht ein bisschen älter waren, ne, dass die vielleicht auch so, ja, so einen anderen Kick gekriegt haben. So, hey, das ist doch eine Chance für uns. Das ist doch gar nicht schlimm. Es ist eigentlich, wie du sagtest, eine Chance, ne?
Ja, und ich glaube, viele ältere Generationen denken immer wieder, wir wollen irgendwas wegwischen. Wir brauchen unbedingt das Wissen von den älteren Generationen und die, die vor uns da waren. Aber man muss uns auch zugestehen, dass wir Jüngeren auch gerne was hinzufügen würden und nichts davon von dem Rest verändern oder wegwischen wollen. Und ich merke auch ganz klar selber so, wie mir einfach weibliche Vorbilder gefehlt haben. So meine große Heldin meiner Kindheit war Pippi Langstrumpf. Aber ich hätte mir gewünscht, dass sie anstatt einem Affen vielleicht eher einen Akkuschrauber gehabt hätte. Und ja, das ist der Grund, warum wir auch Social Media machen, warum wir ins Außen gehen, damit ich hoffentlich junge Menschen inspirieren kann, wie mega cool das ist, mit Werkzeugen zu arbeiten, mit Maschinen und sich selbst zu ermächtigen. Und nochmal auf euren Diversity Award. Ich wünsche mir an dieser Stelle, dass ihr nächstes Jahr einfach nochmal den Diversity Award 2.0 macht.
Ja, das nehme ich auf jeden Fall mit ins Team und mal gucken, was wir draus machen. Und all die Leute, die es verpasst haben, ihr seid damit herzlich eingeladen fürs nächste Jahr. Guckt euch das gerne an. Wir geben euch auf unseren Social Media Kanälen natürlich auch Bescheid, wann es dann wieder losgeht, was das Thema sein wird. Ich nehme den Wunsch von Mare natürlich auch mit in unserem Team. Und was das Thema nächstes Jahr sein wird, das werdet ihr dann frühestens auf unseren Social-Media-Kanälen, die wir euch natürlich in den Shownotes verlinken, erfahren. Außerdem verlinken wir euch da auch natürlich auch den Account von Buntes Handwerk. Wenn euch die Initiative jetzt gecatcht hat, was ich natürlich hoffe, dann schaut da gerne vorbei. Da findet ihr auch alle News und alle Veranstaltungen, alles drum und dran findet ihr dort. Mare, du hast schon gesagt gerade, die hat so ein bisschen ja ein weibliches Vorbild gefehlt. Was kann man da noch machen? Was kann man da noch mehr machen, als wir jetzt versucht haben halt mit der Kampagne? Was würdest du da wünschen, was dann noch in die Richtung mehr passieren sollte?
Also wir können nicht in jede Familie reinschauen, nicht in jedes Elternhaus. Aber da merke ich ganz oft, wenn man Kinder fragt, was machen deine Eltern beruflich? Die sagen, was im Büro? Ja, also das ist halt irgendwie nicht greifbar, was Eltern machen. Aber wo könnten wir da ansetzen? Ich denke ganz klar in der Schule. Wenn ich denke, ich bin 13 Jahre zur Schule gegangen und das letzte Mal, was mit Holz habe ich in der 4. Klasse in Werken gemacht, dann denke ich, wow, verrückt eigentlich, dass ich ins Handwerk gegangen bin, wenn das doch für mich in meiner Akademikerfamilie nicht stattgefunden hat und in der Schule auch nicht. Da bin ich echt selber drauf gekommen. Aber ich glaube, wir müssen viel gezielter in Schulen, vielleicht im Rahmen vom Tag des Handwerks, Mitmachbaustellen, wo man einfach mal was mit Holz macht, was mit Metall, vielleicht was anstreicht, damit einfach mal junge Menschen sehen, wie unglaublich erfüllend es ist, was mit seinen eigenen Händen zu machen. Und ich merke, dass die jüngere Generation vor allem nach einem strebt, und zwar etwas Sinnstiftendes zu tun. Und das ist für mich Handwerk. Das ist erlebbar, es ist ergreifbar, und auch auf den Berufsinfomessen, auf denen ich bin, stelle ich nicht nur Dinge aus, die wir als KirchenmalerInnen machen, sondern ich habe konkrete Dinge, dass wir zum Beispiel einen Bilderrahmen vergolden können, den sie mit nach Hause nehmen können. Und ich glaube, wir müssen viel, viel aktiver mit jungen Menschen zusammenarbeiten und denen mal was an die Hand geben, was sie selber machen können. Egal, ob das ein Schieferherzklopfen ist oder einen Bilderrahmen vergolden, um diesen Wow-Moment, den wir ja immer in uns tragen, nämlich den großen Fortschritt von jeder Baustelle jeden Tag, dass man das mal erleben kann.
Wir freuen uns auf das, was wir noch von euch sehen, und ich bin da sicher, dass wir noch ganz, ganz viel von euch sehen werden. Maren, das war es eigentlich auch schon mit dem Hauptteil. Wir haben aber noch drei Fragen, die uns noch interessieren, und zwar haben wir noch ein kleines Spielchen, das heißt, da war noch was. Da wäre meine erste Frage: Was ist das größte Kunstwerk, was du gemacht hast? Also wirklich größte.
Ja, also das größte und abgefahrenste, was ich jemals gemacht habe. Wie hoch war das? Ja, ich schätze mal irgendwie so eine 4 Meter hohe Kuchenetagere mit arabischen Vergoldungen und Verzierungen drauf und zwei großen Engelsflügeln, die wir angefertigt haben mit einem Schreiner zusammen. Und wir haben das Ganze vergoldet und bemalt für den Scheich vom Oman. Mhm. Und der hat in dem Zuge das Ganze von einem Kabelzug von der Decke hängen lassen, bestückt mit kleinen Törtchen und Kuchen. Und das in der feierlichen Zeremonie wurde das von der Decke runtergelassen. Und das war für mich so eine der größten, abgefahrensten Sachen, wenn ich an diese riesengroßen goldenen Flügel denke. Und ja, was für ein verrücktes Projekt, was für ein verrückter Kunde.
Zweite Frage ist, auf welchen CSD-Termin freust du dich am meisten?
Na, also Köln ist natürlich unser Mutterschiff ja irgendwie. Und mich trägt auch nach wie vor die Euphorie, wenn ich daran denke, wie wir einfach alle, wie glücklich wir waren, als der Truck gefahren ist, als wir die Menschen gesehen haben. Und da freue ich mich wieder richtig, richtig drauf, nach Köln zu kommen und da weiterzumachen, wo wir letztes Jahr aufgehört haben. Und ich hoffe, dass wir viel, viel mehr Leute sind und jeder, der sich jetzt angesprochen fühlt und sagt, ich habe Bock dabei zu sein, wir freuen uns, ja. Also wir wollen bitte, bitte noch mehr Berufe, noch mehr Gewerke, noch mehr Menschen dort sehen. Und ja, also so, dass wir wirklich am Schluss das ganze Repertoire von A wie Augenoptikerin bis Z wie Zweiradmechatronikerin füllen können.
Und dafür ganz viel Erfolg. Die allerletzte Frage ist: Wenn du einen Wunsch frei hättest für das Handwerk, was würdest du dir wünschen?
Ich sag ja, die Zeit des Wünschen ist vorbei. Ich fordere was. Und ich würde mir wünschen, dass auch die Handwerkskammern erkennen, was für eine Chance in Diversität steckt. Nicht nur Dortmund. Ich würde mir auch das von den anderen wünschen, dass wir das begreifen als Chance und dass auch die AusbildungsberaterInnen in den HWKs dahingehend geschult werden, damit eben genau diese Betriebe gefunden werden können, die divers aufgestellt sind. Und dass wir auch dahingehend Mitarbeitende und Betriebe schulen. Da muss einfach viel, viel mehr passieren.
Das war doch ein guter abschließender Wunsch oder eine Forderung sozusagen. Maren, danke, dass du unsere finale Episode für diese Staffel warst. Ich bin super begeistert von dem, alles, was du gesagt hast, ist super spannend gewesen. Danke für deinen ganzen Einblick in deinen Beruf, in buntes Handwerk, und danke auch, dass du dich für so eine tolle Sache einsetzt. Ganz viel Erfolg, und ich hoffe, dass wir uns ganz, ganz bald wiedersehen. Vielen, vielen Dank, Maren.
Ich freue mich riesig, dass ich hier sein durfte, Lina. Und abschließend an alle Hörerinnen. Ja, ihr wisst, Liebe und Toleranz sind unsere besten Werkzeuge. Und ich hoffe, auch ihr wisst, alle Hände gehören ins Handwerk. Vielen Dank.
Das war ein sehr, sehr schönes Statement zum Abschluss. Liebe Leute, ich verabschiede mich tatsächlich für diese Staffel. Wir hören uns aber auch bald wieder. Wann wir uns genau hören, erfahrt ihr auf unseren Social-Media-Kanälen. Wie gesagt, verlinkt in unseren Shownotes. Hört bis dahin gerne unsere Episoden, die wir davor auch schon hatten. Und verpasst auch keine Neuigkeiten. Bleibt gesund, bleibt munter, und wir hören uns in der nächsten Staffel. Macht's gut, bis dann und schönen Feierabend. Ciao.
Ciao.
Ende Gelände, Schicht im Schacht. Das war's mit Hör mal Handwerk für heute. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen allen eine arbeitsame Woche. Folgt unseren Social-Media-Kanälen, abonniert den Newsletter und schaut für alles Weitere auf unserer Homepage vorbei. Auf Wiederhören und bis zur nächsten Episode.